Ich möchte heute einsteigen mit einer persönlichen Erfahrung. Ich mache das ja manchmal. Die Erfahrung war allerdings sehr persönlich. Und die Einsicht, die resultierte aus dieser Erfahrung, die war auch sehr nachhaltig. Ich war damals Anfang 20 und ich nahm von der Jugendmissionsorganisation OM, das heißt Organization Mobilization, da nahm ich an einem Missionskongress teil. Der war auch verbunden mit Straßeneinsätzen, das fand in Gelsenkirchen statt. Ich meine, wir in Dortmund wissen, dass Gelsenkirchen ganz viel geistliche Unterstützung braucht. Ja, das habe ich also auch damals schon gewusst, geahnt. Na jedenfalls waren da viele hundert Jugendliche zusammen und ich entdeckte da in diesem Gewühle von Jugendlichen und jungen Leuten ein Mädchen. Ja, die wird so mein Alter gehabt haben. Ich sah sie und sie beeindruckte mich von Anfang an, aber ich ließ mir das natürlich nicht anmerken. Es ist in so einem Gewühle gar nicht so einfach, jemanden auch wiederzutreffen. Und es ist mir aber doch einige Male gelungen, es klappte also und jedes Mal fühlte es sich an wie Elektrizität. Ja, so, oh, die muss ich irgendwie nochmal kennenlernen, wiedersehen, hoffentlich sehe ich sie bald wieder, so ungefähr. Ja, am letzten Abend dieser Woche, dieses Missionskongresses in Gelsenkirchen, da hatten wir dann nochmal so ein schönes festliches Essen. Alle saßen so am Tisch, ich saß auch in so einer Gruppe. Was ich mir bis dahin schon geholt hatte, reichte mir nicht. Ich brauchte also ein bisschen Nachschlag, stand auf, ging da zum Buffet. Und als ich wiederkam, und ich habe mir ungefähr ja auch gemerkt, wo ich ungefähr sitze, da stand ich dann in diesem Bereich und dachte, wo ist denn mein leerer Platz? So, ja, wo habe ich denn hier gesessen? Ich war ganz verdutzt, so von wegen, wo ist denn mein Platz? Wo ist denn mein Platz? Ich wusste auch, die hätten mir doch auf jeden Fall meinen Platz freigehalten, die da, mit denen ich da zusammen saß. Komisch, dachte ich. Es saß jemand auf meinem Platz. Und du ahnst vielleicht, wer das gewesen sein könnte. Ja, genau, sie war es. Ne? Okay, dachte ich. Und dann rückten alle ein bisschen enger zusammen. Ich saß dann also neben ihr, ne, und es war herrlich eng. Ja? Und wir unterhielten uns dann und irgendwann nach diesem Kontakt und nach diesem Gespräch gab ich mir dann oder fasste mir ein Herz und sag, hier, gib mal deine Adresse. Ne? Hat sie mir auch bereitwillig gegeben. Ja, es ging dann zurück nach Hause. Und ich stand noch schwer unter diesen Eindrücken dieser Begegnung, unter den Eindrücken dieser jungen Frau. Ich dachte sehr gern an sie. Eine Woche später dachte ich immer noch sehr gern an sie. Einen Monat später dachte ich immer noch sehr gern an sie. Es gab aber in meinem Leben damals so ein paar Umstände, die mich sagen ließen, irgendwie ist es gerade schwierig, in diese Kontaktaufnahme reinzugehen. Irgendwas ist an Fragen da, was mich ein bisschen einschüchtert, auffällt. Aber ich habe mir gesagt, ich spüre doch ganz tief in mir, dass das nicht von ungefähr kam, dass das weitergehen wird. Ich glaube ganz fest daran. Ne? So war ich wirklich unterwegs. Ich habe sogar oft für sie gebetet und für eine gemeinsame Zukunft, was man dann so alles fantasiert. So, ne? Nach einem halben Jahr, ne? Nach einem halben Jahr besuchte ich einen Freund, und der hatte irgendwo in seinem Zimmer an so einem Pin, an so einer Pinnwand einen Zettel hängen. Auf dem Zettel stand ein Spruch und das war so, als würde dieser Spruch mich wie ein Hammer treffen. Ja? Der Spruch lautet, wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorbei, in der man kann. Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorbei, in der man kann. Und ich wusste sofort, das meint mich. Es war so ein Moment, das war, als würde ein Lichtstrahl vom Himmel auf mich fallen Und ich in meiner Erleuchtung würde sagen, hey Blödmann, schreib ihr endlich. Und das habe ich dann am selben Tag noch gemacht. Ja. 4 Tage später kam ein Brief von ihr. Und sie schreibt, auch mir ist unsere Begegnung noch sehr lange nachgegangen. Nun muss ich dir aber schreiben, dass ich seit kurzem befreundet bin. Alles Liebe, deine. Okay. Und da hatte ich das, was ich nicht wollte. Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorbei, in der man kann. Und als ob diese Einsicht nicht schon gereicht hätte, ja, und ich auch etwas schwer an ihr zu tragen hatte, las ich 2 Tage später folgenden Satz in der Bibel, als würde Gott sagen, ja, ich unterstreiche es nochmal, ne, für dich. Da heißt es, wer auf den Wind, das steht in den Sprüchen, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Verstehst du, was damit gemeint ist? Wenn du immer guckst, ist es jetzt gerade die bestmögliche Gelegenheit oder könnte es nicht doch regnen und könnte es jetzt mit dem Wind nicht doch ein bisschen schwierig sein mit der Aussaat, dann kommst du nicht von der Stelle und dann wartest du mal den besseren Moment ab, aber dann ist die Zeit der Saat vorbei. Und so ging es mir damals, dass ich dachte, du hast auf die optimalen Umstände gewartet. Du hast gewartet, bis deine Fragen nicht mehr so dicke vor dir stehen, aber du hast nicht gewusst, dass dieses Leben oft auch riskiert sein will. Ja, und das ist als Einsicht dann also mit mir in mein weiteres Leben gegangen. Ich möchte heute einen Text der Heiligen Schrift mit euch teilen. Der hat gemeinsame Schnittmengen mit dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es ist so, dass das Volk Israel vor den Grenzen des ihm versprochenen, von Gott versprochenen Landes steht. Hier steht es aber schon zum zweiten Mal. Also es steht schon zum zweiten Mal vor diesen Grenzen, weil 40 Jahre zuvor sollten sie, und eigentlich wollten sie auch, aber sie sollten diesen Fuß auf den verheißenden Boden, auf dieses zugesagte Land setzen. Aber sie bekommen es mit ihren Zweifeln zu tun und fragen sich, sind denn die Umstände schon die bestmöglichen oder gibt es nicht doch irgendwie Probleme, die erst noch kleiner werden müssen? Und dann kriegen sie es mit ihren Zweifeln zu tun und sagen das auch ganz offen. Mose, die Leute dieses Landes, die sind so groß und wir sind so klein, das können wir eigentlich nicht wagen. Das ist unverantwortlich, wir machen das nicht. Ja? Aber was sie nicht wussten, damit hatten sie gleichzeitig Gott auch für zu klein erklärt. Und Gott hört sich das an, war bedient und sagt, dann geht's jetzt zurück in die Wüste. Und sie sagt, nein, nein, nein. Und Gott sagt, doch, ihr sagt, ihr seid zu klein, aber eigentlich meint ihr mich. Ich habe euch gesagt, ich bringe euch da rein, ich bin zu klein. Ihr geht zurück in die Wüste. Und da drehen sie also ihre Runden viele Jahre. Okay. An dieser Stelle setzen wir jetzt an, das Volk steht nach vielen Jahren ein zweites Mal vor den Grenzen dieses ihnen zugesagten Landes. Ich nenne die Predigt ein neues Land bestellen. Ein neues Land bestellen. Also wenn wir heute bestellen hören, dann fällt uns ja meist etwas anderes ein, als der Predigttitel es hier meint. Nämlich bestellen ist ja heute eine Sache, die recht schnell geht, ne? So der Mausklick reicht meist und dann ist das alles schnell erledigt. Doch anders war es damals gemeint, weil das neue Land, der neue Boden und damit verbunden auch die neue Zeit, die war eben nicht so auf Bestellung mal schnell zu ordern, zu bekommen. Hier galt, sie sollten es persönlich in Besitz nehmen. Sie sollten es persönlich in Besitz nehmen und das war für sie auch von Gott her ein ganz wichtiger Reifeschritt. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Ich lese jetzt aus Josua 5 ab Vers 9. Und der Herr sagte zu Josua: Heute habe ich die ägyptische Schande von euch abgewälzt. Darum nennt man diesen Ort bis zum heutigen Tag Gilgal, das heißt Wälzplatz, abgewälzt. Als die Israeliten in Gilgal ihr Lager hatten, feierten sie am Abend des 14. Tages jenes Monats in den Steppen von Jericho das Pascha. Am Tag nach dem Pascha, genau an diesem Tag, aßen sie ungesäuerte Brote und geröstetes Getreide aus den Erträgen des Landes. Vom folgenden Tag an, nachdem sie von den Erträgen des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von da an hatten die Israeliten kein Manna mehr, denn sie aßen in jenem Jahr von der Ernte des Landes Kanaan. Als Josua bei Jericho war und Ausschau hielt, sah er plötzlich einen Mann mit einem gezückten Schwert in der Hand vor sich stehen. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn: Bist du ein Freund oder ein Feind? Nein, ich bin der Anführer des Heeres des Herrn. Ich bin soeben gekommen. Da warf sich Josua vor ihm zu Boden, um ihm zu huldigen, und fragte ihn: Was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Der Anführer des Heeres des Herrn antwortete Josua: Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich werde den Schwerpunkt der Betrachtung dieses Textes mehr in den ersten Teil legen. Der zweite Teil ist nicht unwichtiger, aber wir gucken mal, ob noch ein bisschen Zeit da ist. Gilgal war schon Teil des verheißenen Landes, des zugesagten Bodens, in das sie sich jetzt hineintrauten. Und es war der erste Lagerplatz, also der erste Zwischenstopp auf dem Weg in dieses Land. Und dort feierten sie das Pascha. Es war ja eine Erinnerung für die Israeliten, dass Gott sie rausgeboxt hatte aus Ägypten, aus diesem Sklaventum. Und wir lesen auch, haben wir gerade gemacht, dass an diesem Tag das Manna aufhörte, also diese Versorgung Gottes während der Wüstenzeit. Die war in gewisser Weise auch wichtig und nötig. Und die Israeliten waren ja damals, als das so losging mit dem Manna, auch hellauf begeistert, weil sie sagten: Wow, Manna, Gott sorgt für uns und wir müssen noch nicht mal was dafür machen. Alles liegt hier auf dem Boden rum und wir stolpern erstmal fast drüber, aber mehr als das alles auflesen brauchen wir nicht. In den Augen Gottes war diese Erfahrung der Israeliten, die sie mit dem Manna machten, allerdings mehr als zweifelhaft. Denn so hatte er sich ihr Leben nicht vorgestellt, warum sie blieben durch dieses Manna einfach ganz stark unter ihren Möglichkeiten, unter den Möglichkeiten ihrer Persönlichkeit, unter den Möglichkeiten ihrer Verantwortung, unter den Möglichkeiten ihrer persönlichen Reife. Sich immer nur irgendwas abholen, das ließ sie, die Israeliten, in ihren eigenen Augen eigentlich klein bleiben. Und deswegen sagt Gott hier auch: Mit dem heutigen Tag habe ich endgültig die ägyptische Schande abgewälzt von euch, dass ihr nicht für euch selbst sorgen könnt und nicht in das Vollmaß eurer Persönlichkeit und in das Vollmaß eurer Selbstverantwortung hineinkommen könnt. Ja, Gott hatte sie aus dieser würdelosen Erfahrung, die sich Ägypten nannte, herausgeholt, um sie jetzt ihr eigenes Leben gestalten zu lassen. In Würde, in eigener Autorität, in innerer Freiheit und mit den Möglichkeiten der Gestaltung. Und jetzt beginnt eine neue Zeit. hier hört nicht nur das Manna auf, sondern es beginnt auch etwas Neues. Was beginnt denn jetzt nämlich? Es beginnt für sie eine Erfahrung, die sie lange, lange, lange schon nicht mehr gemacht haben. Nämlich die Erfahrung von Saat und Ernte. Ja? Keine Lunchpakete, die irgendwo auf dem Boden rumliegen, keine Versorgung durch Dritte, sondern es beginnt für sie jetzt die Zeit von Saat und Ernte. Und Gott war das wichtig. Er ließ diese Versorgung mit dem Manna nun bewusst sein, um sie in ihre Selbstverantwortung zu führen, um sie innerlich wachsen zu lassen. Und Saat und Ernte meinte für diese Menschen, sie sollten jetzt in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie sollten Entscheidungen treffen, von denen sie leben konnten. Ne? Saat und Ernte. Sie sollten Entscheidungen treffen, von denen sie leben konnten. Und das meint Reife. Ja? Reif zu leben heißt, ich kann Entscheidungen treffen, von denen ich leben kann, von denen sogar andere leben können. Gott hatte ihnen ja auch ein überaus ertragreiches Land zugesprochen. Ne? Dieser biblische Ausdruck, wo Milch und Honig fließt, das meint eben, also das ist kein karger Boden, das sind richtig satte Böden. Aber das würde nicht alles wie von Zauberhand aus dem Boden raus sprießen und wo kommt das denn alles her? Sondern die guten Erträge brauchten eine gute Bestellung, ja, also eine gute Bestellung des Landes und gute Saat. Und in diese Verantwortung wachsen jetzt die Israeliten hinein. Ein selbstbestimmtes, selbstverantwortliches Leben zu leben, ein Leben, das sie aktiv und ertragreich gestalten können. Sonst würden sie nämlich in ihren eigenen Augen diese Manna-Kinder bleiben, ne, denen man immer das geben muss und die auch da eine Abhängigkeit nicht loswerden, die eigentlich überhaupt nicht mehr zu ihnen passt. Und diese Abhängigkeit sollte enden. Sie waren größer in den Augen Gottes. Es hatte etwas mit ihrer Würde zu tun. Wir haben jetzt die Israeliten angeschaut, aber ich glaube, das Prinzip von Saat und Ernte hat ja lange nicht aufgehört. Hat ja auch irgendwie noch was mit uns zu tun. Und das ist mir irgendwie wichtig geworden, als ich auf diesen Text stieß. Also ich möchte mal Beispiele geben für Saat und Ernte, die sich auch in unserem Leben antreffen lassen. Keiner würde von uns glauben, dass sich gute Beziehungen schon wie von allein ergeben, also als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, nur weil wir vielleicht hier tief drin eigentlich ganz gesellig sind. Ne? Wir wissen, so ohne weiteres und wie von selbst ergeben sich keine guten Beziehungen. Hier braucht es die richtigen Entscheidungen. Oder keiner würde von uns glauben, dass sich Herzensbildung schon irgendwie von alleine ergibt, nur weil wir zu Hause bei uns im Regal noch so ein ungelesenes Buch zum Thema stehen haben. Hier braucht es die richtigen Entscheidungen. Und keiner von uns würde glauben, dass ein vitaler Glaube, ein kraftvoller, vitaler Glaube sich schon irgendwie von alleine ergibt, weil wir hier tief drin irgend so eine geistliche Ahnung spüren. Ja. Sondern hierfür braucht es die richtigen Entscheidungen. Am Anfang der Bibel sagt Gott zu Adam: Adam, siehst du den Garten hier? Pflege ihn, entwickle ihn, kultiviere ihn. Hol das raus, was dieser Garten für Möglichkeiten hat und entdecke dich selber in deinen Möglichkeiten darin. Entwickle diese Welt und entwickle darin dein Leben. Adam, pflege den Garten. Und Adam geht diesem Auftrag nach. Auch wieder in den Sprüchen heißt es, Behüte dein Herz, pflege und entwickle dein Herz, sei darin aufmerksam, denn aus deinem Herzen quillt dein Leben. Und das ist für mich persönlich eine Anfrage geworden, und sie lautet: Was willst du, was in deinem Leben wächst? Was willst du, dass in deinem Leben wächst? Und was du nicht, ich meine mich, aber wenn du willst, auch dich, was du nicht aktiv bearbeitest, das wird gehen. Ja? Denk an das Bild vom Garten. Was du nicht aktiv bearbeitest, es wird gehen. Wenn wir nicht für den richtigen Input sorgen, dann kommen viele Dinge, die wir nicht wollen, von ganz alleine. Jesus nennt das auch mal im Beispiel, in der Beispielerzählung vom vierfachen Acker, und er nennt das die Dornen. Und die Dornen sind dieses Ablenkungs- und Beschäftigungsprogramm dieser Welt. Ja? Was meint Jesus mit dem Ablenkungs- und Beschäftigungsprogramm dieser Welt? Er nennt drei Beispiele: Vergnügungen. Ne? We love to entertain you. Ja? Komm, guck's dir an. Wir zerstreuen dich in alle Himmelsrichtungen. We love to entertain you. Vergnügungen aller Art. Er nennt Sorgen. Ja? Komm, mach dir einen Kopf. Sei beschäftigt mit den kleinen Sachen. Hauptsache, du hast keine Kapazitäten mehr für die großen Sachen. Und am besten vergisst du auch, dass Gott für dich sorgt. Ne? Und Geld fragen, sagt Jesus. Wo lässt sich noch was sparen? Wo mache ich noch einen guten Schnitt? Wo ist das beste Angebot? Wieder 3 Stunden Recherche, kein Problem. Ne? Hauptsache, wir haben keine Zeit für die Fragen unserer Lebensentwicklung. Und das alles ist in der Lage, uns rund um die Uhr zu beschäftigen, ohne dass auch nur ein guter Gedanke in unserem Leben hineingesät wird, um dort klein, aber fein zu keimen. John Ortberg, ein amerikanischer Schriftsteller, ich lese mal ein kurzes Zitat von ihm vor, er sagt: Wir treffen Entscheidungen. Und dann treffen uns die Entscheidungen, die wir treffen. Ich finde den Satz gut, ich lese nochmal. Wir treffen Entscheidungen und dann treffen uns die Entscheidungen, die wir treffen. Was ich denke, was ich lese, wohin ich gehe, mit wem ich mich abgebe, überhaupt, was ich tue. Ich glaube, der Mann hat recht. Wir sind verantwortlich für uns. Und was wir aufnehmen und was wir nicht aufnehmen. Und ich glaube, oder ich muss mal sagen, ich befürchte, es gibt einige Menschen, auch Christinnen und Christen, die irgendwie annehmen, ihre geistliche Entwicklung ist irgendwie so eine Art Wunder, ja, was sich wie von Zauberhand in ihr Leben begibt, um dort wie ein Wunder anzukommen, und es ergibt sich dann letztlich doch wie von allein. Und manche sagen ja auch, das ist doch irgendwie Gottes Job, dass ich mich weiterentwickle. Er ist doch der Vater und dann bin ich doch als Kind, ne, ganz angewiesen auf wichtige Impulse. Ja, das kann schon sein, aber es könnte sein, dass wir damit schief liegen, wenn wir glauben, dass geistliche Entwicklung an sich so eine Art Wunder ist. Ich glaube auch beispielsweise, dass die geistliche Entwicklung einer Gemeinde ebenfalls nicht so eine Art Wunder ist, sondern dass sie damit zu tun hat, dass reife, verantwortliche Menschen die richtigen Entscheidungen treffen. Und von den richtigen Entscheidungen kann man persönlich leben und können auch andere leben. Ich will damit sagen und mich vor allen Dingen zuallererst damit meinen: Wo nicht investiert wird, da wird auch kein Ertrag kommen. Und alles, was in diesem Leben, alles, was in deinem Leben von Bedeutung ist, ergibt sich nicht von selbst. Alles, was in diesem Leben zu den wertvollen Dingen zählt, alles, was in diesem Leben zu den wertvollen Dingen zählt, Das braucht eine Entscheidung. Alles, was nicht bearbeitet wird wie ein Garten, wird wieder gehen. Und in diesen Fragen, da können wir uns nicht von anderen vertreten lassen. Ja, können wir uns nicht von anderen vertreten lassen. Da sind wir in unserer Würde, Selbstverantwortung und persönlichen Freiheit gemeint. Nämlich, und das ist Gott wichtig, der ein Vater ist, dass wir reifen und wachsen und uns entwickeln und Menschen sind, die Entscheidungen treffen, von denen sie leben können. Und der Apostel Paulus sagt das auch mal ganz offen. Macht euch nichts vor. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Dieses Prinzip von Saat und Ernte, ja, gilt. Damals, Josua 5, Paulus sagt, macht euch nichts vor. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und ich möchte dich einfach bitten, und ich schließe mich dieser Bitte persönlich auch an, weil nichts, was von Bedeutung ist, sich von allein ergibt, dass wir nicht aufhören, in unser Herz zu investieren und unsere Persönlichkeit zu investieren, in unser eigenes Leben zu investieren, auch in unser gemeinsames Leben zu investieren, dass wir nicht aufhören, auch in ein Gemeindeleben zu investieren. Und warum ist das so wichtig? Damit wir als Persönlichkeiten nicht klein bleiben, damit wir auch als Ortsgemeinde nicht hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben, weil das passiert immer wieder Gemeinden. Aber hier wollen wir aufmerksam sein und uns nicht einfangen lassen von allen möglichen Fragen dieser Welt, dieses Ablenkungs- und Beschäftigungsprogramm, was da immer wieder lautet, was kann mein Leben sicherer machen, welches Angebot kriege ich noch mit? Was kommt heute Abend im Fernsehen und so? Das ist alles unter deinen Möglichkeiten. Und Gott sieht dich größer. Und manchmal müssen wir die zu kleinen Fragen einfach wegwälzen. Die zu kleinen Probleme wegwälzen, damit ein bisschen mehr Luft und Entwicklungsraum für die wirklich wichtigen Fragen da ist. Sonst bleiben wir immer im Klein-Klein. Das gilt für dich persönlich. Ich möchte dich ehren, indem ich dich in deiner Größe anspreche, die du vor Gott hast. Indem ich dich anspreche in der Würde, die er dir zuspricht. In deiner Selbstverantwortung, in die er dich hineingestellt hat, weil du in seinen Augen nicht klein bist. Und nicht angewiesen bist auf Almosen und irgendwelche Lunchpakete, sondern Saat und Ernte. Und ich möchte noch einmal diese für mich damals wichtig gewordene Einsicht, ich glaube, sie ist heute immer noch wichtig, nochmal aussprechen, dass wir uns selbst nicht auf den Leim kriechen. Da hat jemand gesagt, wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorbei, in der man kann. Und wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer nach den Wolken sieht, der erntet nicht. Ein Leben ohne Risiko, ein Leben ohne Wagnis, ein Leben, in dem wir nichts aufs Spiel setzen, lässt uns immer hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Gott schenke dir und mir Gnade, dass es so nicht werden wird. Bleiben wir mutig. Amen.